Guten Morgen, es ist Samstag, der 27. Juni 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für heitere Verfassungsfeindlichkeit und kühlen Hitzegenuss. Mein Name bleibt doch über 30 Grad Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte kennt ihr und sie macht euch auch nicht mehr heiß, die nämlich um den kleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen und auch keine Sponsoren. Beides wollen wir nicht, denn wir arbeiten für euch und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Meine bevorzugte Gesprächspartnerin entfernt sich selten weit von ihrem kühlen Alpensee und bleibt trotz aller Rekordtemperaturen natürlich immer ein bisschen heißer als alle anderen. Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic, ich grüße dich.
Ja, also er ist jetzt sehr angenehm temperiert, mein Alpensee.
Ja? Achso, okay. Ja. Naja, aber so richtig heiß sitzt da glaube ich nicht drin, oder? Ich meine, der hat ja auch eine gewisse Tiefe. So richtig flach ist der nicht, ne?
Ja, aber der hat nicht überall die Tiefe. Ja. Also der wird schon warm, doch.
Okay. Wir fahren jetzt am Wochenende an den Alpensee, der ist so richtig tief, dass ich hoffe, dass ich da ordentlich, also ich werde berichten. Aber gut, jeder, der das Glück nicht hat, der muss sich irgendwie anders helfen. Aber ich persönlich finde ja Sommer schön und mag das auch, wenn es heiß ist.
Was?
Ja, doch.
Der tödliche Sommer?
Ja, ich bin aber auch antisemitischer, sexistischer Nazi-Turf, du weißt ja. Also deswegen kann ich auch jetzt mögen. Aber Wetter ist natürlich immer ein schönes Thema. Aber wir haben ja andere und wir haben wichtige Sachen und eingangs, aus meiner Sicht wichtig, Filme, die Geschichte machen und Schauspieler, die Geschichte machen, weil wir werden über einen Film zu reden haben, ihr ahnt schon was und wo es um Filme geht, da ist mir was vor den Bug geknallt, was ja in unsere ewige Idi Amin-Kategorie von Preisverleihern gehört, denn er hat ihn bekommen. Er bekommt ihn endlich. Herbert Grönemeyer.
Ja,
erhält den Deutschen Nationalpreis. Der würde ihm nicht gefallen, der Titel, er hat es bestimmt gern anders, aber der Deutschlandfunk meldet, wie die Jury mithatte, sollen damit seine künstlerische Leistung und natürlich sein Engagement für die Werte der Demokratie gewürdigt werden. Bei der Ehrung kritisierte denn der Sänger auch gleich führende Politiker dafür, dass sie zu wenig mit den Bürgerinnen sprechen und den Bürgern natürlich auch. Und da fiel mir natürlich die Frage ein, Milena. Also Grönemeyer, widerlicher geht's kaum noch für mich. Also da kriege ich wirklich Brechreiz. Aber er hat ja auch in Das Boot mitgespielt. Und das bleibt gut, finde ich. Also Das Boot bleibt gut und auch Grönemeyer in Das Boot bleibt gut. Und mir hat's bewusst gemacht, wie manchmal ja Künstler sehr weit auseinanderfallen können mit ihrem Werk und die man dann trotzdem mag. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir mit anderen Filmen auch so geht. Bei mir zum Beispiel Christoph Waltz, sagen wir so ein Beispiel. Also Inglourious Basterds, brillanter Film. Waltz da drin, genial. Waltz selber, unerträglich mittlerweile, Corona-Nazi der übelsten Sorte. Da hast du auch so Schauspieler und Künstler, wo du sagst, da musst du Werk vom Künstler komplett trennen, aber kannst das beides genießen?
Ich trenne das grundsätzlich eigentlich. Mhm. Also wenn es jetzt nicht damit zu tun hat, ja, also wenn jetzt nicht ein Nazi-Film dreht, dann kann man jetzt das Werk nicht vom Künstler unbedingt trennen.
Ja, gut.
Aber normalerweise finde ich, sollte man es trennen. Mhm. Also die Meinung eines Menschen oder was er tut und was oder was er getan hat und dann was er halt geschaffen hat.
Ja.
Das also ich mag sogar manche Lieder von Grönemeyer. obwohl ich ihn persönlich nicht sonderlich schätze, muss ich gestehen.
Nicht?
Und, ja, das ist ja der Mann, der auf rote Teppiche geht und die Fotografen beschimpft, weil sie ihn fotografieren.
Komm, den Gallertberg jetzt noch als Mann zu bezeichnen, der hat ein Lied umgesetzt, wirklich. Also ich meine, der hat sein Ding mit dem Doppelkinn. Also Grönemeyer ist ja Sinnbild.
Aber schön, was der jetzt auch, was der jetzt wieder gesagt hat. Ne? Zum Beispiel über die EU-Rückführungsverordnung. Ne? Mhm. Bizarres, schamlos, brutales Triumphgebrüll der weißen Überheblichkeit.
Klingt nach einem Grönemeyer-Lied. Bizarres, Triumphgeheul, ein Stuhle Hobbit, ein Triumphgeheul aus Brüssel. Gut, ja, ist ein Beispiel definitiv. Du, ich finde, die Liste ist lang. Heinz Rühmann, widerlicher Nazi-Mitläufer, aber Feuerzangenbowle.
Ich weiß nicht. Also er hat sich ja von seiner Frau, die Halbjüdin war, scheiden lassen, der Rühmann.
Hm.
Und hat ihr dann verholfen, also der hat sich scheiden lassen, eigentlich glaube ich, so habe ich es mal gehört, auch um sie zu retten. Also sie ist dann außer Landes gegangen. Also es ist halt immer, ja, Mitläufer war er sicher, aber ob er ein Mitläufer der übelsten Art war,
okay,
weiß ich nicht. Also einer, der keiner war in der Zeit, war ja Hans Albers, ne?
Mhm.
Der Typ ist ja, der hat sich ja auch geweigert, mit den Nazis groß zu reden oder zu Hitler zu gehen und so. Und der war halt, der war so groß zu der Zeit, dass er sich das leisten konnte.
Mhm.
Also die konnten ihm nicht so richtig was anhaben. Aber der hatte richtige Eier, ne?
Ja.
Der blonde Hans.
Aber hässlich, das ist natürlich dann leicht, ihn deswegen zu mögen, aber ich finde es auch in die andere Richtung wichtig. Leni Riefenstahl, ja, Hitlers Propagandafilmerin. Aber toll, was die bildsprachmäßig super Filme produziert.
Ja.
Das geht bis zur SS-Uniform. Hugo Boss bekanntermaßen hat die Uniform gebaut. Es gibt wenig Schlimmeres wahrscheinlich so als SS-Brutalitäten, was die Nazis begangen haben. Die Uniform waren trotzdem schick und Boss ist heute eine der führenden Modefirmen. Also Werk und die, das zu trennen, was damit geschieht.
Man muss natürlich auch immer aus der Zeit herausdenken, ne? Also wenn zum Beispiel heute die Mitläufer, die strammsten Mitläufer, die anders, die andere Meinungen ausgrenzen oder so mit dem Finger auf die Nazis zeigen,
ja, dann, gut, das ist absurd, ja.
Ja, das ist dann schon, sagen wir mal so, anstatt sich mal zu fragen, machen wir vielleicht etwas Ähnliches.
Von wem redest du? Ich hätte überhaupt keine, wen meinst du damit?
Ja, ja. Unsere Demokratie.
Also Künstler und Werk zu trennen, auch wenn es weh tut. Oder also mir, ehrlich gesagt, tut es gar nicht weh, weil ich auch gar keine Verbindung da sehe. Man kann ja das, was jemand tut, mögen oder nicht mögen. Oder, es geht ja auch andersrum. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die schätze ich sehr, die schätze ich persönlich sehr. Die, aber bei ihrer Arbeit, da muss ich mal irgendwie eine Ausrede finden, sie nicht zu kommentieren. Weil ich denke, also, es ist leider halt nicht so, wie ich dich schätze.
Ja, wäre manchmal wahrscheinlich auch besser.
Wie manchmal? Ich verstehe gar nicht, was du meinst.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, also die schätze ich dann auch nicht, was du jetzt, glaube ich, meinst. Aber ist ja auch egal. Es ist ja auch wurscht, was ich schätze, das muss ich noch dazu sagen, für die Weltgeschichte. Aber ja, nicht so ganz betrifft das natürlich einige entscheidende Herren und ein paar Damen, die deren Meinung sehr wohl noch wichtig sind. Und das entscheidend stimmende Thema momentan sicherheitspolitisch bleibt ja, ob es nun angenehm ist oder irgendwie auch zäh, der Krieg in Nahost, beziehungsweise die amerikanisch-iranische Situation, die sich zieht wie Kaugummi. Fox News berichtet nun, dass Donald Trump im ersten angesichts einer Niederlage nun doch die Abstimmung im Senat drehen konnte. Es war ja bekanntlich, lief es darauf hinaus, dass auch die Republikaner ihm nun mit Demokratenunterstützung untersagen wollten, weiter Krieg im und gegen den Iran zu führen. Diese Macht haben ja die amerikanischen Kammern gegen den Präsidenten nach Ablauf einer gewissen Tageszeit und das konnte Trump nun drehen. Nun hat er weiter freie Hände, um theoretisch im Iran auch weiter Krieg zu führen. Gleichzeitig gibt Präsident Trump in seiner gewohnt großspurigen Art bekannt, dass die Verhandlungen mit Iran positiv laufen aus einer Position der puren Kraft, of pure strength. We knocked the hell out of them and now we're negotiating from a position of pure strength. Also wir haben die Hölle aus ihnen rausgeprügelt und jetzt verhandeln wir aus einer Kraftposition. Das sagte Trump während eines Dinners im Rosengarten. Pure strength, they know that. Tja, Milena, so richtig, glaube ich, sind die Iraner nicht beeindruckt von dem, was Trump da sagt, denn jetzt haben offensichtlich die Revolutionsgarden einen singapurianischen Frachter mit einer Drohne angegriffen und machen durchaus weiter, wie sie wollen, während Trump angeblich sie ja nun schon mehrfach vollständig vernichtet hat und aus purer Kraft mit ihnen verhandelt. Nichts Neues im Nahen Osten.
Ja, ja, aber übrigens, Trump hat nach diesem Strength-Spruch noch einen rausgehauen. Das ist mal wieder etwas verwirrend alles. Jetzt spricht er von einem wundervollen Land Iran, das jetzt mit dem Geld aus den aufgetauten Sanktionen, ja, also die Iraner kriegen ja etwas von ihren Sanktionen, also von dem sanktionierten Geld zurück, so immer peu à peu. Also, dass die Iraner dann mit diesem Geld amerikanischen Weizen kaufen werden, ja. Dann schreibt der Bauern, macht euch bereit. Iran ist unser neuer Markt. Ja, es ist verrückt.
Natürlich,
der Iran hat das übrigens irgendwie eine Stunde später schon dementiert, ja. Also dieser Iran-Krieg war der Fehler, der Trumps Vermächtnis am Ende zerschießen wird, ja. Also ich meine, es ist schlimm genug, grundlos einen Krieg zu beginnen. Der Trump hat ja jetzt auch gesagt, wir brauchten den Krieg nicht. Wir haben es für Israel getan, ja, und für die Golfstaaten, na sowas. Aber es ist natürlich noch schlimmer, wenn man den unnötigen Krieg dann noch nicht mal gewinnt, ja.
Ja.
Also die USA haben den Iran ganz eindeutig komplett unterschätzt. Mhm. Der Iran war gut vorbereitet, ja, und die Straße von Hormuz, hatte wahrscheinlich Trump oder alle Amerikaner gesagt, was für ein Hormuz, ja, was für ein Mus.
Nein, das stimmt ja nicht. Sein Oberbefehlshaber hat ihm ja vorher gesagt, ja, dass sie wahrscheinlich diese Straße zumachen werden.
Der trotzdem ist ein bisschen, konnte es niemand ist ein bisschen wissen. Rumgekommen, der Oberbefehlshaber. Ja, und ich meine, es spricht ja auch niemand davon, dass es ein völkerrechtswidriger Angriff war, ja. Das wird ja nur bei anderen,
wenn Russen beteiligt sind.
Dann also Angriffskrieg, genau, das spricht ja keiner von einem Angriffskrieg. Ja, und jetzt verhandeln die 60 Tage auf Basis eines sehr, sehr vagen Papiers. Hm. Ja, das soll dann in 60 Jahren konkret werden. Naja, schauen wir mal, ob das Pulverfass nochmal hochgeht. Alles ist möglich, ich weiß es nicht. Ich meine, zumindest der Sprit ist jetzt bei uns wieder ein bisschen billiger. Inzwischen freuen wir uns ja, wenn er unter 1,70 bleibt. Also ich rede jetzt von Österreich, ne? Nur auch da, so richtig runter wie vorher, wird der nie wieder gehen. Nee. Ja? Ganz genau. Und das ist es. Und jedes Mal, wenn etwas teurer wird und die sagen, hinterher heißt es, es wird wieder billiger. Es wird niemals, niemals so billig wie vorher.
Das ist so. Und der Iran setzt ja vor allem weiter seine Interessen durch, genauso wie Israel ja auch an der Weiterkämpfen eigentlich zwischen Iran und Israel, über die Bande im Libanon ja auch. Und das völlige Unbeeindrucktsein der Israelis von seinen amerikanischen Vorgaben sieht man ja auch, wie machtlos Trump in der Hinsicht ist. Also mittlerweile ist ja der Kampf zwischen Netanyahu und Trump so weit gekommen, dass Trump ihr Netanyahu vorgeworfen haben soll, alle Juden hassen dich inzwischen. Auch eine etwas steile These, aber sie tanzen ihm beide auf der Nase rum, könnte man sagen.
Ja, das ist halt schwer zu beurteilen. Wie weit würde Netanyahu im Libanon noch gehen, wenn ihn Trump und die Amerikaner nicht einnorden würden? Hm. Ja? Also ich bin da jetzt nicht ganz so sicher. Also ich glaube, natürlich wird Netanyahu nicht aufgeben. Trump hat ihm ja wohl auch gesagt, mach im Südlibanon, was du willst, aber nicht weitergehen, nicht Beirut beschießen und so. Ja. Also insofern bin ich gar nicht so sicher, dass Trump da nicht doch auch einen Einfluss hat. Ist ein bisschen schwer zu beurteilen.
Ein Einfluss schon, aber es geht faktisch weiter. Sie führen das fort, lassen sich von den USA nicht zur Raison rufen. Insofern ist das
eine. Das ist natürlich schwierig für die Verhandlungen, weil ausgerechnet dieser Libanon-Punkt ist ein wichtiger für die Iraner in diesen Verhandlungen.
Ja. Tja, während also dieses Problem für Trump bleibt, scheinen die Amerikaner ja das Problem Russland-Ukraine etwas runterspielen zu wollen. Wir haben schon letzte Woche berichtet, dass der US-Europakommandierende Grinkevich erklärt habe, dass Russland ja keinerlei Angriffsabsichten auf die NATO habe. Das führte zu wilden Zuckungen in der deutschen Kriegstreiberlandschaft. Da habe man ihn falsch verstanden. Es beeilten sich im CDU-Kreise sofort das einzuordnen, wie er es meinte, dass man trennen muss zwischen den konkreten Absichten und der allgemeinen Fähigkeit, aber die Amerikaner scheinen ja deeskalieren zu wollen, was Russland angeht, während die Europäer kräftig weiter eskalieren. Und da tut sich in der Europafront ein winziger kleiner Spalt mal wieder an einer Stelle auf, die man schon kennt aus früheren Vorgängen. Seit in Ungarn Viktor Orban abgewählt ist, gibt es ja nur noch einen, der sich gegen die EU-Politik wendet, und das ist der slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Da schreibt TKP, er hat nämlich angekündigt, alles in seiner Macht Stehende tun zu wollen, damit die Slowakei sich nicht an Militärkrediten oder neuen Hilfspaketen für die Ukraine beteiligt. Fico sagte am Mittwoch, die Slowakei werde keine Haushaltsmittel für militärische Hilfe bereitstellen und sich nicht am geplanten NATO-Hilfspaket im Umfang von 70 Milliarden Euro beteiligen. Im Fall des 90 Milliarden Euro Kredits der EU hatte Fico bereits eine Ausnahme ausgehandelt. Jelena, ja, das ist nett symbolisch, aber wahrscheinlich mehr auch nicht, oder?
Ja, die Slowakei ist ein kleines Land, die hätte jetzt zu den 70 Milliarden auch nicht so wahnsinnig viel beigetragen. Aber es geht ja um 70 Milliarden für 2026 und nochmal um 70 Milliarden für 2027. Also es geht um 70 Milliarden jährlich. Ich meine, es muss inzwischen ja jedem klar sein, dass das ein klassischer Stellvertreterkrieg ist, ja. Und der kann natürlich auch in einem direkten Krieg enden. Also wir haben darüber ja auch schon geredet, dass in Moskau, also die sagen, Europa bedroht uns, ja, die NATO bedroht uns, die Stimmen werden immer lauter und manche fordern einen Präventivschlag und so. Wie gesagt, Putin ist eigentlich auf der vernünftigen Seite. Und das wollen die Leute hier nicht so richtig einsehen. Ich meine, auch Merz trommelt für diesen Kredit, überlegt schon, wie man ihn finanziert, zum Teil aus diesen 90 EU-Milliarden und zum Teil anders. Der trommelt jedes Mal für immer mehr Geld für die Ukraine, mhm, ja, und fährt ja gleichzeitig die deutsche Wirtschaft an die Wand. Zum Beispiel, weil er sich weigert, günstiges russisches Gas durch die bestehende Nord Stream Pipeline zu beziehen.
Dieser,
ja,
Nazi.
Ja, ich meine, ganz im Ernst, weil Russland böse. Also Putin, mhm, bietet das an. Also ein fremder Krieg ist wichtiger als die eigene Wirtschaft. Mhm. Das ist ganz klar. Ich habe übrigens diese Woche auf Punkt Preradovic ein Interview
gemacht. Ich wollte gerade fragen.
Aber man könnte fast denken, Merz kriegt seine Befehle direkt von BlackRock, weil die profitieren ja von dem Krieg und
wie?
Von,
Moment,
dem Niedergang der Wirtschaft.
Moment. Du meinst, der Geldfluss sei wichtig?
Mhm.
Wie? Naja.
Nein.
Nein, nein. Also nein.
Aber ich meine, auch schön, dass der setzt sich dann vor ein Mikrofon zu Hause und beklagt, dass in Deutschland täglich 300 bis 500 Arbeitsplätze verloren gehen. Und dann sagt der,
wirklich,
und sagt tatsächlich, ja, wir müssen schnell aus dieser schwierigen, ja, Lage herauskommen.
Ja.
Ja, Mann, dann mach doch diese Pipeline auf. Wäre
ja
ein,
nein,
richtiger Schritt.
Nein.
Ja? Ich meine, was haben wir jetzt? Flatterstrom und amerikanisches, nein, Fracking-Gas.
Du verstehst
zum fünffachen Preis.
Du verstehst das nicht.
Also im Übrigen, auch was schön ist, ne, das hat auch Lavrov letztens gesagt, aber ich glaube, das ist auch so, dass die Amerikaner jetzt die europäische Seite von Nord Stream kaufen wollen,
mhm,
ja, und dann den Europäern russisches Gas mit erheblichem Gewinn verkaufen wollen. Also das,
ja,
ist der Gipfel der Demütigung.
Ja, klar. Nee, der kommt, also den Gipfel der Demütigung, noch haben wir ihn nicht erreicht, weil es geht sekündlich eigentlich etwas höher. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Fritz BlackRock, unser Stromberg-Kanzler. Aber ganz ehrlich, hast du je, ich frage das immer wieder, Christoph Maria Herbst und den angeblichen Friedrich Merz je zur gleichen Zeit in einem Raum gesehen? Nein, es ist wie bei Clark Kent, ja.
Wenn, es ist wie bei Laschet und Pistorius.
Ja,
hast du die jemals,
nein,
in einem Raum gesehen?
Habe ich nicht. Siehst du, und ich wette, dahinter steckt Snickling. Das ist alles eine Snickling-Nummer in seinem neuen Blob-TV-Ding. Der hat ja jetzt auch, passt überhaupt nicht zum Thema, aber ich habe es gerade gelesen, der hat jetzt einen eigenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestartet. Kudos an Snickling. Und hat gesagt, der lässt einfach eine KI die ganze Zeit Programm produzieren. Gelegentlich zappt er rein und stellt dann fest, dass der genau den gleichen Scheiß produziert wie der ÖRR. Da kommt dann Frühstücksfernsehen und irgendwelche Berichte.
Ernst?
Ja, der lässt das einfach laufen.
Habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Geile Idee. Der lässt das einfach laufen. Sagt er, das ist genau wie beim ÖRR, ein Paralleluniversum, das er überhaupt nicht tangiert. Ja, das einfach nur aus Spaß erzeugt hat. Und funktioniert gut. So ist das mit Fritz Stromberg, unserem BlackRock-Kanzler. Der jedenfalls hat nicht nur das getan, sondern er hat ja auch mit seiner Bas und Klingbeil Doppelspitze die beiden Antifa-Vertreter, die als Finanzminister meinen, Zahlen seien egal, und im Fall von Frau Bas als Arbeitsministerin, die nie gearbeitet hat, genauso wie Herr Klingbeil übrigens auch, jetzt eine riesige Rentenreform als, Zitat, Gesamtkunstwerk durchdrücken wollen. 1:1, ohne jeden Abstrich soll das passieren, was uns eigentlich schon garantiert, dass nichts davon übrig bleiben wird. Aber der große, große Wurf, Melina, der riesige Wurf, jetzt soll es ja endlich soweit sein, ungefähr 100 Jahre nachdem man erkannt hat, dass man es machen könnte, die kapitalgedeckte Komponente da reinzubringen. Für alle die von deutscher Rente eh nichts mehr halten oder wissen, theoretisch ist es ja noch eine Umlagefinanzierung, Rentenpunkte erwirbt man als Insasse des Systems, kommt da nicht raus, kriegt Staatsgarantien dafür, dass man später mal Geld bekommt, also eine Art Schuldscheine, während sich einzelne Berufsgruppen, Ärzte, Anwälte und einige andere rausnehmen können, um klassische kapitalgedeckte Rente aufbauen zu können. Diese Komponente soll also jetzt eingeführt werden in Deutschland für alle. Das heißt, zwangsweise soll von den Einkünften der Bürger ein Teil in private Anlagen gehen. Ich habe das ja mit Banker Hermann
kassiert?
Schon...
BlackRock,
genau,
oder?
Das habe ich mit Banker Hermann im nackten Geld ja durchgesprochen. Er hat mir das etwas ausführlicher auseinandergenommen.
Mhm.
Du würdest also auch meinen, es besteht ein Risiko, wenn Fritz BlackRock Zwangsgelder, also ungenutztes Kapital, von dem er ja spricht, jetzt in Zukunft an private Vermögensverwalter geben will. Könnte es sein, dass eventuell BlackRock profitiert?
Nein. Ja, ich weiß es,
nein,
nicht. Also, aber ich stelle fest, die Riester-Rente war zumindest freiwillig. Die war zumindest freiwillig. Ja, also mein Problem ist, dass alles, was Merz verspricht oder anfasst, ja, verwandelt sich, nein, nicht zu Gold.
Dieses andere Element da, ja.
Ja, es ist immer ein Griff in die Hölle.
Aber weißt du auch, was er noch gesagt hat zu höheren Rentenbeiträgen versus Einsparung, oder? Das war ja der zweite große Märzkracher die Woche.
Sag's.
Ja, News schreibt und berichtet, Merz behauptet, das Volk will lieber höhere Rentenbeiträge als Einsparung bei Entwicklungshilfe. Eine Parlamentarierin fragte den Kanzler an, warum sollen die Beiträge für Rente steigen, um eine Aktienrente aufzubauen? Warum spart man nicht bei Migration, Ukraine oder Entwicklungshilfe? Merz rechtfertigte sich mit, in Deutschland gäbe es eine Mehrheit, die sagt, lieber Rentenbeiträge erhöhen, als bei den genannten Themen Ukraine, Migration, Entwicklungshilfe sparen.
Naja, er sagt es so nicht ganz genau, ne? Er sagt eigentlich, also eine Mehrheit will das, weil sie haben die Bundestagsparteien gewählt, die das wollen.
Ja.
So,
ja.
Das ist es im Grunde, ne? Also das ist ja jetzt auch wieder so eine, und das ging natürlich gegen eine AfD-Abgeordnete, ja. So nach dem Motto, im Gegensatz zu ihnen, ne, wollen wir ja. Die Verarmung des deutschen Volkes.
Natürlich, natürlich will er das. Unbedingt. Das klappt auch super. Der Spiegel berichtet, Europas größter Autobauer Volkswagen steht einem Medienbericht zufolge vor einem weiteren massiven Stellenabbau. In den nächsten Jahren sollen im Konzern weltweit bis zu 100.000 der aktuell 657.000 Arbeitsplätze wegfallen. Das berichtet das Manager-Magazin. Ja, läuft
ja,
für die deutsche Wirtschaft.
Es läuft. Es heißt aber immer noch, die Energiewende war und ist super. In Brüssel heißt es, der Green Deal rettet die Welt, ja. Wir sollten ja auch nicht mehr so viel Auto fahren fürs Klima. Ja, aber ganz im Ernst, da sollen auch 4 Werke wegfallen bei VW.
Ja.
Und da fragt man sich, was bedeutet das für die Regionen, wo die Werke stehen, ja? Und für die Kommunen, die sind ja eh schon pleite. Die Kommunen haben sich jetzt zu Wort gemeldet, die nennen die Situation selbst dramatisch, erschreckend. Also das sind nur noch Superlative. Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 5 nach 12 und so weiter. Ja, und das, was heißt das? Das heißt, Schwimmbäder werden geschlossen. Es werden Hilfen für die gestrichen, die sie wirklich brauchen. Ja, das bedeutet am Ende den totalen Niedergang. Also so nach dem Motto, ganz Deutschland ist Stuttgart 21. Hm. Und das IFO-Institut, das meldet aktuell, dass wieder 31. deutlich
Stuttgart
mehr
31 heißt das jetzt, ja.
Ja, genau. Und Stuttgart 41, genau. Und dass wieder deutlich mehr Unternehmen Pläne zum Stellenabbau haben. Ganz interessant, ich war gestern Abend auf einer Grillparty und da hat mir ein Bekannter, der beruflich viel mit China zu tun hat, erzählt, dass er immer so ein bisschen Schiss hat, wenn die Chinesen nach Deutschland kommen, weil die sind immer total geschockt. Die wollen jetzt auch nicht mehr in Hotels in den Innenstädten wohnen, weil sie da Angst haben, ja. Und wenn sie Fabriken sehen, also deutsche Produktionsstätten, dann sagen sie, mein Gott, das ist ja wie bei uns vor 20 Jahren, ja. Also die sind geschockt, was aus Deutschland geworden ist. Nur die Insassen, die haben es nicht so richtig gemerkt. Aber es dauert nicht mehr so lang. Also ich meine, es gibt welche, die werden es nie merken. Carla Remzma von Fridays for Future, die hat jetzt einen sehr lustigen Post abgesetzt. Reihenweise werden Sportveranstaltungen und Sommerfeste abgesagt. Straßen gehen kaputt, Weichen funktionieren nicht wegen der Hitze. Massenhaft Kreislaufprobleme und Todesfälle, groß geschrieben, wegen der Hitze.
Durchgehend groß, hoffe
ich. Aber hey, Hauptsache der Wirtschaft geht's gut. Mein Gott, also das kannst du gar nicht mehr, oder? Ja. Todesfälle, alles ja, in Großbuchstaben.
Carla Remzma, also hier die Zichtenerben gucke ich mir nicht an. Also das ist, blende ich komplett aus. Also
Hubert Aiwanger hatte sie repostet.
Ja, Hubert Aiwanger ist ja auch ein Mann, der nach muslimischen Massenmorden und Blutbändern erklärte, wir dürfen die Islamfeindlichkeit nicht aufkommen lassen. Also Hubert Hupsi ist auch so einer, den ich, wenn es geht, skotomisiere. Ich meine, klar, man muss es mit durchlesen, aber dann mein Gehirn hat mittlerweile, glaube ich, so eine Art Narbenschicht entwickelt und filtert grob, was da ist, damit es nicht so ganz, also zu viel Seelenschaden. Aber wenn wir noch kurz beim Geld bleiben.
Ich bleib offen.
Ja, offen.
Wir wollen beim Geld bleiben.
Lass uns beim Geld bleiben, nicht vorhandenen Geld in Deutschland. Denn wenn wir, also es ist schon keins mehr da und es soll mehr von dem, was die Leute haben, dann in private, beispielsweise ETF-Fonds gehen. Zufälligerweise übrigens, gar nichts hat ja mit irgendwas zu tun, hat die Bild-Zeitung passend zu diesen Rentenreformplänen einen langen Artikel, aber nur für zahlende Abonnenten veröffentlicht, wo man das Rentenspargeld, was dann zwangsweise kommen soll, ausgeben kann. In welche ETFs? Ich habe noch nicht so tief gebuddelt, um festzustellen, ob diese ETFs vielleicht den Bildeigentümern auch gehören, aber so ein bisschen, naja. So. Jedenfalls, weißt du, wofür noch Geld da ist im Staatshaushalt? Wofür der deutsche Staat gern noch Geld raushaut?
Ja,
ja?
Aber ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst.
Sexpuppen, eine riesige Vagina, die hat sich nämlich Frank-Walter Steingeier in seinen Amtssitz gestellt. Wer kann es ihm verdenken, ich mag Vaginas auch, aber in dieser Größe für 220.000 Euro öffentlichen Geldern ist es schon erstaunlich. Man sieht ein Torso einer übergebückten Frau, die quasi ihr paarungsbereites Hinterteil in die Luft streckt. Und das ist ein Kunstprojekt am Amtssitz des amtierenden Faschisten im Amt des Bundespräsidenten für eine Viertelmillion Euro. Das
ja,
schon.
Ja, da war ja die, also mit gespreizter Vagina. Also ich hätte persönlich einen Torso mit gespreiztem Anus passender gefunden an der Stelle.
Ja, wahrscheinlich auch. Hätte ihm besser gefallen, aber ja, das ist, ja, dafür ist noch Geld da. Ich meine, Kunst ist schön, aber wenn wir sie bezahlen müssen, wenn Frank sie sich da reinstellt, ist schon komisch, ne, bei angesichts der katastrophalen Lage, die ja Fritz Stromberg selber diagnostiziert hat. Lustigerweise hat natürlich auch wieder gar nichts damit zu tun, während also Volkswagen langsam vor sich hin bröselt, die deutschen Firmen flüchten. Da scheint es auch bei der Deutschen Bahn, powered by Lufthansa, nicht ganz so toll zu laufen. Der Deutsche Bahn meldet, eine Störung des digitalen Bahnfunksystems hatte am Dienstag bundesweit rund 2 Stunden lang für Stillstand im kompletten Zugverkehr deutschlandweit gesorgt. Ursache war dem Konzern zufolge der planmäßige Tausch, ihr habt richtig gehört, der planmäßige Tausch einer technischen Komponente im Funksystem, das weit mehr als 20 Jahre alt ist. Zu Ausfällen und Fehlern kommt es immer wieder, sagt der Deutschlandfunk. In diesem Ausmaß waren die Probleme laut Bahn aber einmalig. Fällt dir noch was ein?
Ja, da fällt mir ganz viel ein.
Okay,
ich meine,
bitte.
Das ist schon krass, kein einziger Zug in ganz Deutschland.
Eine geplante Maßnahme.
Ich meine,
die Russen
werden sich hüten, hier einzumarschieren. Die müssen das Land ja erstmal aufbauen, bevor sie es zerstören können. Ja. Aber ich meine, lustig, wie zum Beispiel der kriegsverliebte Roderich Kiesewetter diesen Bahnausfall nutzt, um das nächste Land gegen Deutschland aufzubringen. Ja. Weil nämlich angeblich, oder es ist wohl so, Huawei-Technik in diesem Funknetz steckt, hat jetzt Kiesewetter der Augsburger Allgemeinen gesagt, er halte ein Verbot des Ein- und Verbaus von Komponenten aller chinesischen Hersteller in kritische Infrastruktur und sicherheitsrelevante Infrastruktur für überfällig. Also ich meine, nicht, dass China an dem Bahnausfall schuld ist, also ich meine, aber er kann ja auch mal ein bisschen träumen von europäischen Hightech-Produktionen.
Der Mann ist CDU-Politiker.
Ja, also ich meine, übrigens, apropos Bahn, kurz nach diesem Totalausfall gab es schon die nächste Kapitulationserklärung der Bahn. Die Bahn rät ihren Kunden, nicht mit der Bahn zu fahren, wenn es heiß ist. Ja. Es könnte Probleme geben.
Natürlich.
Und die Kunden, die schon gebucht haben, die können jetzt ihr Ticket stornieren. Ja. Also die Bahn rät von Reisen mit der Bahn ab.
Ja.
Also mehr geht nicht.
Das ist wenigstens ehrlich, oder?
Ja.
Das ist ehrlich. Das, wir Berliner wissen das schon lange, weil da betreibt ja die Deutsche Bahn das sogenannte S-Bahn-System in Berlin. Und wir Berliner wissen, über 25 Grad, da ist die S-Bahn außer Betrieb, weil sie wegen Hitze stillgelegt wird. Und unter 19 Grad frieren die Schienen ein und das geht auch nicht. Also der Korridor ist recht schmal, in dem die S-Bahn fährt. Und insofern sind wir das gewohnt. Und ja, ich habe ja da einen Tweet eines Bahnmitarbeiters gelesen, der schrieb, er schrieb auf Englisch. Also ich habe den Bahnmitarbeiter gefunden, der Englisch sprechen kann, offensichtlich. Und er twitterte, er sei Bullet Train Driver in Deutschland und war ganz erschüttert über diesen Ausfall. Ich musste dann lachen, weil diese Selbstsicht, ja, ich meine, Bullet Trains, wenn man in Japan war und wirklich mit so einem Shinkansen gefahren ist, was ein Bullet Train ist, und dann in einem deutschen ICE mit 120 über ruckelige Schienen fährt, das ist schon steil. Also ich meine, mein Waschbrettbrauch ist auch einer des Bahnmodells, ja. Also da habe ich Waschbrettbrauch, wenn ich nicht mehr aussprechen kann, siehst
du. Sag einfach Waschbärbauch, das passt wahrscheinlich eh besser.
Ja, aber das würde ja nicht das Analogon sein zu dem, was die Bahn da von sich erzählt. Das ist schon ganz erstaunlich, muss man sagen. Ja, gut, so funktioniert das halt. Man bildet sich kräftig was ein, was nicht ist, und auch der Fritz Merz wird bestimmt bald wieder nicht vergessen haben, dass er davon 500 Pleiten am Tag spricht und so. Das ist dann ja, derweil kümmert sich sein Regimekabinett um die wirklich wichtigen Dinge im Inland, denn wir wissen, die Jugend vor allem muss weg vom Internet, denn das Internet ist ja absolut defätistisch, antidemokratisch, und alle Verbleibenden müssen unbedingt kontrolliert werden und müssen eine Klarnamenpflicht im Netz haben. Und zwei Fliegen schlägt man am besten mit einer Klappe. Die Bild-Zeitung berichtet, die Expertenkommission der Bundesregierung empfiehlt nun, Überraschung, Überraschung, strengere Regeln für soziale Medien, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Konkret sollen Plattformen verpflichtet werden, ihre Angebote altersgerecht zu gestalten und Risiken durch Altersüberprüfung zu begrenzen. Mhm. Dafür schlägt die Kommission zwei Modelle vor, Mindestalter von 13 Jahren oder altersabhängige Beschränkung einzelner Funktionen. Bundesbildungsministerin Karin Prien ist für eine klare Grenze bis 13 Jahren. Und Frau Prien belässt es nicht dabei. News berichtet, bei der Vorstellungsbericht der Expertenkommission regt die Bildungsministerin eine Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches an, des BGBs, also namentlich des Familienrechts, wonach Eltern beim übermäßigen Social-Media-Konsum der Kinder Strafen drohen.
Wahnsinn.
Und auch Maßnahmen des Jugendamts und familienrechtliche Maßnahmen denkbar wären.
Das. Die nennt das familienrechtliche Rahmung der elterlichen Medienerziehung.
Mhm.
Ja, die wollen die Hoheit über die Kinderzimmer, ne? Das hat ja Scholz schon in seinen früheren Jahren mal gesagt. Über die Schulen und Unis haben sie ja schon die Hoheit, ne? Und jetzt ist halt die Familie dran.
Ja.
Aber am Ende ist das alles nicht so einfach, ja. Jetzt gibt's eine Studie aus Australien. Da gibt's das Social Media Verbot für die Jugendlichen, die unter 16-Jährigen ja schon, ja. Und die Studie hat ergeben, also dass 3 Monate nach Inkrafttreten des Verbots noch 85% der Australier im Alter von 12 bis 15 Jahren weiterhin soziale Medien genutzt haben. 2/3 blieben online, indem sie ein Alter über 16 Jahren angaben oder ein Selfie einer Person posteten, die die Plattform als alt genug akzeptierte. Und jetzt wollen sie halt gegen die Plattform losgehen, ne? Aber so einfach ist das alles nicht. Auch Familien, ich meine, die können schon die Tür hinter sich zuziehen und auch mal sagen, hier, Mittelfinger, Leute, ja. Das ist schon, also,
nee.
Wie gesagt, ich will jetzt nicht Entwarnung geben, aber so einfach ist es dann auch wieder nicht.
Nö, es ist nicht so einfach umzusetzen, aber du hast natürlich dieses Drohgebilde.
Ja, ja.
Ich kann mir sehr gut sehr engagierte Kindergärtnerinnen vorstellen, nicht, die wie früher mal aushorchen, was denn, ob dein Kind Westfernsehen geschaut hat. Früher war das eben so, wenn einem da mal rausgerutscht ist, Warschauer Pakt statt Warschauer Vertrag in der DDR, dann war gleich ganz klar, wer da was geguckt hat, ne, und ob was da in dem Haus der Eltern läuft. Ich kann mir sowas auch sehr gut für Social Media vorstellen. Schon hast du dann beispielsweise die Stasi-Stiftung Amadeo Antonio mit Aktionsprogrammen in der Schule, dann wird halt mal ein bisschen weniger Schwulenporno gezeigt bei so Aktionsprogrammen, dann zeigt man halt ein bisschen mehr, wie man die Eltern richtig ausspionieren kann. Also dieser Zugriff ist schon eine Qualität. Da fällt mir Tucker Carlson ein, der hatte gerade eine...
Stimmt, aber die werden ja auch lernen aus Australien, das ist dann wieder eine schlechte Nachricht, dieser etwas bessere.
Mhm, na klar, stimmt. Tucker Carlson hatte gerade eine britische Journalistin im Interview zu Gast, die sprach dann über die Zustände in Großbritannien und erklärte dann, dass das ja trotz der Maßnahmen in der britischen Demokratie so und so. Und Carlson ging gleich rein und meinte, was? Was? In unserer Demokratie, wir haben eine Demokratie. Dann lachte er und meinte, nein, ihr habt keine Demokratie. Ihr habt in Britannien keine Demokratie. Also so klar ist das ja natürlich völlig recht. Ja. Es gibt weder in Großbritannien eine Demokratie noch in Deutschland. Und
nein. Dieser
komplett totalitäre Zugriff auf die Kinder ist ja eine Qualität, absoluter Wahnsinn. Nachbarn werden zu, ich sehe das schon, ja. Der Nachbar hat gesehen, dass das Kind ein Handy in der Hand hat. Habe ich durchs Fenster gesehen, gleich die Polizei rufen. Frau Prien dann möglich. Ja, so. Und damit das auch auf keinen Fall durch antidemokratische Rechtsaußen-Nazi-Parteien irgendwie gefährdet werden kann, da muss natürlich zeitgleich die AfD weiter kräftig als solche diffamiert werden. Sie stehe ja in einer Tradition mit dem Nationalsozialismus, das sagte gerade wieder eine linksradikale Vertreterin unserer Demokratie im Bundestag. Und dann wurde diese Woche ein sogenanntes Gutachten vorgestellt, das eine große Welle schob. Ein juristisches Gutachten wurde vorgestellt. Die Welt schreibt, die AfD erfüllt einem Gutachten oder diesem Gutachten zufolge mehrere Kriterien der Verfassungsfeindlichkeit. Sie verstoße gegen das Demokratieprinzip und die Menschenwürde. So heißt es in der Ausarbeitung der NGO, Gesellschaft für Freiheitsrechte, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Der Verein will zwar keine Empfehlung bezüglich eines Verbotsverfahrens aussprechen, hält es aber für wahrscheinlich, dass ein solcher Schritt Erfolg hätte. Und Melina, ich glaube, es gab keine sogenannte staatsferne Medieninstitutionen vom Öffentlich-Rechtlichen über Springer und sonst wie, die nicht ausführlich über dieses sogenannte Gutachten berichtet hätte und die Forderungen, die natürlich auf dem Fuße folgten.
Ja, ja, also dieses völlig unabhängige Gutachten
kommt
ja halt kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, ja, wo es ja um die absolute Mehrheit für die AfD geht. Ja, gut, und jetzt kommen Sie zu dem Schluss, die AfD sei eindeutig verfassungswidrig. Ich meine, das haben ja auch dann so diese üblichen Katrin Görings, Cem Özdemirs, Polenzes, also die Twitter-Trolle von unserer Demokratie, die haben das natürlich alle gleich gepostet. Und ich habe dann bei allen drunter gepostet, was TKP dazu recherchiert hat. Diese Gesellschaft für Freiheitsrechte wird nicht nur von der EU finanziell unterstützt, European AI and Society Fund and Digital Freedom Fund, sondern auch indirekt vom Soros-Netzwerk.
Ja, ganz direkt.
Der Journalist Florian Warwick ergänzte, die GFF wird unter anderem von der Open Society, Compact, der Bertelsmann-Stiftung sowie der Luminates-Stiftung des US-Milliardärs Pierre Omidyar finanziert. Omidyar ist zudem langjähriger Hauptfinanzier von Korrektiv. So, das habe ich überall drunter gepostet, wo ich das gefunden habe. Leute haben sich bedankt für die Aufklärung.
Ja, in der Tat. Also eine linksradikale Regierungsorganisation hat also ein Gutachten herausgegeben, erstellt übrigens von 8 Mitarbeitern. Davon ist ein Großteil, wird ausgewiesen als Rechtsextremismus-Experte oder auch als Praktikant, studentischer Praktikant. Juristen waren auch mit dabei.
Ein Ethnologe war noch dabei.
Na klar, also Hauptsache lesbisch, im Rollstuhl schwarz und übergewichtig. Und man hat sich natürlich ausführlich der KI bedient, um die Kernaufgaben zu übernehmen. Der Rechtsanwalt Ralf Höcker weist im Internet darauf hin, dass genau das eigentlich die Kernbankrotterklärung ist, dass man also einer Maschine mehr oder weniger vorgegeben hat, was sie dabei machen soll und die 3 Millionen Datenpunkte auswerten ließ, die man zusammengesucht hat. Aber das Direkteste daran, hast du schon genannt, die Finanzierung dieser Richtung. Das Irre ist, dieses Gutachten wird eben vorgestellt, dann von solchen Medieninstitutionen wie Deutschlandfunk, wie es mal sein müsste, eingeordnet als eine Tendenzmaßnahme des politischen Gegners, der erklärtermaßen gegen die AfD arbeitet. Und auch die Tatsache, dass ein juristisches Gutachten vollkommen ungeschützter Begriff ist. Also auch du und ich, wir beide können vollkommen amtlich juristische Gutachten herausgeben, ist überhaupt kein Problem.
Medizinische auch?
Ja.
Du darfst
dich auch Medizinerin nennen. Der Begriff Arzt ist geschützt. Das darfst du nicht tun. Du darfst ja nicht sagen, ärztlich erkläre ich. Aber du kannst sagen, medizinisch erkläre ich Folgendes. Ja, und juristisch gebe ich folgendes Gutachten ab. Ich habe zum Beispiel juristisch das Gutachten abgegeben, dass Friedrich Merz höchstwahrscheinlich eine Kunstfigur ist, gespielt von Christoph Maria Herbst. Und dazu stehe ich. Ja, das ist ganz klar. Ärztlich würde ich das nicht sagen. Aber juristisch lege ich mich da fest. Beim Psychologen wird es übrigens etwas komplizierter. Der Begriff Psychologe ist nicht direkt geschützt. Du darfst dich also Psychologe nennen, es sei denn, du machst das im wettbewerbsrechtlichen Kontext. Da haben die Gerichte entschieden, das wäre dann Irreführung nach Wettbewerbsrecht. Darfst also nicht irgendwie geltlich damit werben.
Aber das Schöne ist, Paul, du darfst dich auch Journalist nennen, ne? Weil das ist auch nicht geschützt.
Richtig.
Ich meine, man sieht es ja auch, dass es nicht geschützt ist bei all denen, die sich Journalisten nennen und bei unserer Demokratie arbeiten.
So ist es. Mhm. Nun ist das ja beim Journalisten genau gewollt, dass das so ist. Ne? Nazi-Lehre, das, was man also sagt, ja, das darf nicht sein, dass der Staat entscheidet, wer hier Journalist ist oder nicht. Also ich würde ja auch den Journalisten des ÖRR nicht den Berufsstatus Journalist absprechen. Das sind sie ganz, ganz unfraglich. Wenn es um die Frage geht, berichten sie mit journalistischer Qualität, habe ich eine andere Meinung. Aber natürlich muss diesen Schutzbegriff des Journalisten nicht jeder, auch gerade der mir nicht gefällt, in Anspruch nehmen können. Denn wenn er es nur denjenigen schützt, den der Staat gerade mag, naja, nicht. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so günstig. Jedenfalls, die AfD muss dringend verboten werden. Da ist man sich ganz einig, zufälligerweise. Und zufällig, wie es der Zufall will, geht zeitgleich eine Kampagne durch die sogenannten Journalisten des Axel Springer Konzerns durch die Welt, oder auch durch die unterstützt. Die Junge Freiheit berichtet, nach der Berichterstattung über einen angeblichen Hitlergruß hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze den Rücktritt des AfD-Landeschefs Martin Reichert gefordert. Ein Hitlergruß, so Schulze, ist ein Bekenntnis, kein Ausrutscher. Wer so etwas zeigt, hat in einem Parlament nichts verloren, sagte der Christdemokrat. Gegenüber der Jungen Freiheit sagte der Zeuge dieses Hitlergrußes, ein Herr Motschmann, am Donnerstag, er habe bei einem Grillfest der AfD einen Mitgliedsantrag für die Partei ausgefüllt. Reichert habe daraufhin gesagt, er wolle diesen Antragsteller und seinen Antrag aus Scherz zum Ritterschlag benutzen. Und deswegen habe sich besagter Herr Motschmann hingekniet vor den AfD-Landeschef und habe von ihm einen Ritterschlag gehalten. Aus dem Foto geht eindeutig hervor, dass der Mann vor ihm gekniet hat, und diesen Hitlergruß hat der Landeschef Reichert denn auch mit der linken Hand durchgeführt auf die Schulter des Knienden. Also entweder ist das der schlechteste Hitlergruß aller Zeiten, den er da mit der linken Hand durchgeführt hat, Oder
links gilt nur, wenn du rechts keine mehr hast.
Stimmt, das weiß sehr genau. Das weiß sehr genau ein gewisser Arzt aus Süddeutschland, der ja deswegen verurteilt wurde oder angegangen wird. Aber das Irre ist ja an dieser Medienkampagne, die haben dieses Foto von diesem knienden und lachenden Mann, der da scherzhaft seinen Ritterschlag bekommt, dann auch noch so abgeschnitten, dass man nicht sieht, dass der da vor ihm kniet, dass also nur dieser AfD-Mann mit der ausgestreckten linken Hand zu sehen ist. Also die Kampagne
erinnert mich an das Foto der LKW aus Bergamo. Ja. Das war aber auch so schön geschnitten, dass du den Eindruck hast, da ist die gesamte Armee unterwegs. Ja.
Ja. Irre, oder? Also ich meine, ja, so eine schlechte Kampagne.
Ja, furchtbar schlecht. Ich meine, allein schon dieser Podcast, wo das besprochen wurde von Politico, also diesem Springer, Springer-Zeitung oder so. Der Podcast heißt Inside AfD. die AfD hat jetzt einen eigenen Podcast der Gegnerseite, die sagt Inside AfD. Also ich habe das auch schon mal bei Welt TV gesehen. Da wurde jemand eingeladen vom Podcast Inside AfD. Da habe ich auch schon gedacht, meine Herren. Aber ich meine, das war 2020. Die versuchen natürlich jetzt im Vorfeld dieser Wahlen, gerade in Sachsen-Anhalt, guck mal, Lissi hat schon einen kleinen Schluckaufanfall, ja. Da versuchen die irgendwas auszugraben. 2020, was soll man dazu sagen? Ich war ja nicht dabei, aber ich meine, das ist so platt. Hitlergruß, mein Führer. Das Drehbuch ist echt für die Doofen, ja? Was, der hat einen Hitlergruß gezeigt? Was, der andere hat meinen Führer gesagt zu ihm? Weißt du, so. Zwei Zeugen haben sie dafür gefunden, aber die werden nicht namentlich genannt, ne? Die zwei Zeugen, ja.
Die Verzweiflung tropft ihnen aus jeder Pore und das könnte mit dem zusammenhängen, was die Nachdenkseiten berichten. Die Nachdenkseiten sind ja bekanntermaßen ein ganz rechtsradikales Blatt und also nicht die Nachdenkseiten sind nach Selbsteinschätzung und unbestrittener ein linkes Medium.
Links, ja, auf jeden Fall. Und sie werden natürlich als rechts framed, klar.
Natürlich. Nachdenkseiten berichten, laut einer aktuellen INSA-Umfrage zur Bundestagswahl liegen CDU/CSU bei 21,5%, die SPD kommt auf 12,5% und die AfD auf 29%. Die Nachdenkseiten schreiben, die ehemaligen Volksparteien sind zu einem Schatten ihrer selbst verkommen. Tja.
Ja, das ist ja nicht nur in Deutschland so. Ja. Ich meine, in Dänemark sind die Sozialdemokraten an der Macht, ja, und werden es womöglich auch bleiben, weil die, sagen wir mal, die Probleme erkennen und danach handeln beim Thema Migration. Da kommen wir vielleicht gleich noch darauf.
Vielleicht.
Aber ich meine, das ist ja sonst generell nicht nur in Deutschland so. Das ist ja in ganz vielen EU-Ländern. Da haben die Leute die Schnauze voll von diesen etablierten Taschenfüllern.
Seltsam.
Ja. Und die wenden sich, ich meine, in Österreich hat die FPÖ ja auch schon die Wahl gewonnen. Nicht mit einer absoluten Mehrheit, aber die Wahl gewonnen. Und dann mit vielen Taschenspielertricks haben dann die anderen alle zusammen, also die erste Dreierkoalition in Österreich, ein Bund gegen die FPÖ. Also die FPÖ regiert nicht, obwohl sie gewonnen hat, ist klar, ne? Und die Loser haben eine Koalition gebildet. Das ist natürlich überall so. Aber weil immer mehr Leute von diesen die Schnauze voll haben, deswegen müssen ja unsere Freiheitsrechte so schnell wie möglich kassiert werden. Ja? Ja. Milliarden gegen freie Medien, Maulkorb für die Bürger, Angstmache und auch diese Hitzepanik. Wenn man das überlegt, diese Hitze soll ja jetzt übrigens in den Katastrophenschutz aufgenommen werden. Und das heißt, demnächst soll möglich werden, Hitze als Katastrophenfall auszurufen.
Ja, klar.
Wenn die gefühlte Temperatur von 38 Grad vorhergesagt wird.
Ja, sicher.
Ja, und das ist genau wie bei den Pandemien, der gleiche Trick. Ja. Pandemien müssen ja nach neuem WHO und internationalen Gesundheitsvorschriftenverständnis, die müssen nicht mehr kommen. Es reicht die Gefahr einer Pandemie, um sie auszurufen. Ja, und da kannst du ja Lockdowns verhängen, wie du lustig bist. In Holland wurde ja jetzt das erste Musikfestival mittendrin abgebrochen, wegen Hitze.
Ja, na klar.
Dazu schrieb einer, also beim Coachella Festival in Las Vegas sind es immer so 42 Grad, ja. Und wer die Fotos von da kennt, ey, die
oder
posen
Burning
und
Man.
Tanzen. Ja. Burning Man, ja genau. Ja.
Oder also, Street Parade in Zürich oder früher die Love Parade in Berlin. Man hat sich tierisch gefreut, wenn man im Bikini über die Straße rennen konnte. Also ich nicht im Bikini, aber...
Mir geht diese Hitzepanik, man muss richtig aufpassen, dass man da nicht schon selber drauf reinfällt, ja, weil überall wird nur Angst gemacht, ja, und da muss man sagen, Moment, nein, es ist Sommer.
Eben.
Zum ersten Mal im Leben.
Ich saß gerade in Zypern am Strand und habe das wieder sehr genossen, weil es gibt ja noch, außerhalb von Deutschland, gibt es ja noch Gegenden, wo das möglich ist, dass Frauen in Bikinis durch die Gegend rennen und es einfach, ohne dass sich irgendjemand auf sie stürzt, messermäßig oder mit anderen Dingen in der Hand. Ich habe gar nichts gegen diese Hitze, nicht im geringsten, ehrlich gesagt, und
also ich persönlich bin lieber im Schatten. Also ich mag es jetzt auch nicht so wahnsinnig heiß. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen umfalle, dass ich sterbe, dass ich irgendwie... Ich gehe dann schwimmen, weißt du? Und die Hitze von oben kommt und du bist in diesem erfrischenden Wasser... Herrlich, bin ich stundenlang.
Ja, den Trick hättest du mal verraten müssen, das konnte ja niemand wissen. Das würde ja sofort die ganzen Hitzeschutzpläne über den Haufen werfen. Und wo wir gerade dabei sind, das andere Thema, was davor hatte, ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel an die Covid-Zeit, als es damals angeblich eine Pandemie gab. PKP berichtet darüber, interne Mails aus den US-amerikanischen National Institutes of Health, die jetzt ans Licht kamen, belegten, was wir schon immer wussten, dass das, was als Pandemie-Reaktion verbreitet wurde, das Ergebnis jahrelanger strategischer Vorarbeit eines globalen Kartells aus Politik, Stiftungen, internationalen Organisationen und der Pharmalobby war. Im Zentrum des Netzwerks, das bereits vor dem Auftauchen von Covid-19 die Weichen stellte, stand Dr. Francis Collins, der von 2009 bis 2021 als Direktor der NIH über ein jährliches Forschungsbudget in zweistelliger Milliardenhöhe waltete. Die Dokumente, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen, zeigen Collins als zentralen Akteur bei der engen Verzahnung von Institutionen wie der Gates Foundation, dem Wellcome Trust, der Weltbank und dem World Economic Forum. Es ging nicht um kurzfristige Reaktionen auf ein medizinisches Ereignis, es ging um die Errichtung einer permanenten globalen Kapazität, die Macht, Einfluss und institutionelle Strukturen festigte.
Ja, ja. Nein, schau.
Ja, huch, ne? Bis Potzblitz.
Ja. Aber ich meine, das wissen wir ja auch alles aus den Epstein-Files. Ne? Mhm. Und als mir das eingefallen ist, habe ich gedacht, was ist eigentlich mit denen passiert?
Die sind bei den 500 Fragen. Die liegen auf dem Stapel direkt unter den 500 Fragen von Friedrich Merz.
Ich glaube, in den USA liegen die unter dem Irankrieg, kann das sein?
Vielleicht. Da gibt es jemanden, der sich darüber freuen dürfte, dass das so ist.
Es gibt bestimmt einige, die sich drüber freuen.
Tja, und die Zeit von damals hat noch bis heute Auswirkungen. Gleichzeitig berichtet der Deutschlandfunk nämlich, jetzt sind einige Männer schuldig gesprochen worden. Sie seien unter anderem wegen der Beihilfe zur Urkundenfälschung schuldig gesprochen worden. Laut Anklage haben die zwei Männer im Jahr 2021 mindestens 7000 Impfpässe mit gefälschten Nachweisen über Impfung gegen das Coronavirus verkauft. Für die Fälschung verwendeten sie Nachbildung der Stempel von Impfzentren mit dem falschen Schutz, Schutzimpfung vorausgefüllten Pässe, boten sie dann für 50 bis 60 Euro zum Verkauf an. Und tatsächlich muss ich sagen, ja, finde ich okay. Also den Preis finde ich in Ordnung, völlig in Ordnung.
Ja, eben, das ist jetzt nicht überhöht.
Nee, ist nicht überhöht.
Finde ich gut.
Die Leute,
die sind ja, wie man sieht, ein gewisses Risiko eingegangen.
Ja, und unsere Unrechtsjustiz schickt diese Leute, die vollkommen legitim Nothilfe geleistet haben, natürlich in den Bau dafür und lässt gleichzeitig den Massenmörder Zahnfee auf freiem Fuß. Lauterbach rennt immer noch rum, propagiert derzeit die Widerspruchslösung für Organspende. Damit versucht er irgendwie im Netz zu punkten und fordert im Bundestag, wer nicht widerspräche, der solle Lauterbach und seinen Häschern doch die Organe zu Lebzeiten geben. Ich kann da tatsächlich nur ärztlich raten, und das meine ich ganz ernst, sich mit dem, ja, danke Lissi, die stimmt mir zu, sich mit dem Thema zu befassen.
Bin ich sicher, aber gut.
Bist nicht sicher?
Weiß nicht.
Ja, sich mit dem Thema zu befassen und völlig unabhängig von Herrn Lauterbach oder allen anderen festzulegen, nämlich zu Zeiten des klaren Kopf und Verstandes, zum Beispiel jetzt, wenn notwendigerweise nur mit, oder möglicherweise einfach nur mit einem Einzeiler, wie man dazu steht und festzuhalten, ob man nun meint, Organe spenden zu wollen oder ob man sie eben nicht spenden möchte pauschal, und das schriftlich festzuhalten und dafür zu sorgen, dass diese schriftliche Festlegung Freunden, Bekannten, Familien bekannt ist, damit das im Zweifelsfall eindeutig geklärt ist. Mhm. Denn dieses offen lassen und es Herrn Lauterbach zu überlassen, davor kann ich dringend abraten, denn es gibt keine Organspende von Toten, mit wenigen Ausnahmen, beispielsweise die Kornea, also die Teil des Auges, der Linse, die kann gespendet werden vom Toten. Alle anderen Organe werden dem funktionierenden Kreislauf entnommen. Insofern gibt es einfach kein Organspenden nach dem Tod, und mit dieser Frage sollte man sich ausführlich auseinandersetzen. Ja, ich hoffe, da kann Lissi zustimmen.
Ich habe auch witzigerweise auf dem gleichen Grillfest gestern darüber mit jemandem diskutiert, der deine Betrachtungsweise sofort unterschreiben würde. Und dann habe ich gefragt, ja, würdest du denn ein Organ selber ablehnen dann? Hm.
Und?
Dann sagt er, weiß er nicht. Ne? Also seine Frau sagt ja, er sagt, er weiß es nicht. Mhm. Hm. Ist halt auch alles nicht ganz so einfach. Also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
Ja.
Es gibt ja eigentlich diese, ich lebe ja in einem Land, wo es diese Widerspruchslösung längst gibt. Mhm. Ja? Ich bin nicht sicher, ist das doch nicht immer kriminell? Das, ich meine, wenn natürlich. Aber es ist ja nicht immer so, dass die Leute überleben würden oder dass die jetzt von den Toten wieder auferstehen.
Nein.
Ja, eben. Ich meine.
Nein, alles richtig.
Es hilft wieder anderen. Also auch ich, also ich bin da nicht so
ganz. Nein, es ist ganz einfach, was man grundsätzlich tun sollte, sich damit zu befassen, hast du ja offensichtlich getan. Und da kann man sehr wohl zu sehr differenzierten Ansichten kommen. Persönlich zum Beispiel würde ich auch kein Organ nehmen, was ich nicht bereit wäre zu spenden. Das habe ich für mich klar festgelegt. Und da ich ja nun leider beteiligt war auf der entnehmenden Seite und wenn du mal eine Multiorganentnahme mitgemacht hast, die ohne Narkose durchgeführt wird am Opfer, dann und erlebt hast, wie das abläuft, dann willst du doch nicht liegen. Das kann ich dir sicher sagen.
Merken die Opfer, wenn sie hirntot sind?
Das kann dir niemand sagen. Das kann dir niemand sagen.
Aber gibt es
Reaktionen? Ja, gibt es.
Aber ich habe auch gehört, dass die halt jetzt inzwischen mit Schmerzmitteln vollgepumpt werden.
Nein,
deswegen.
Nein, werden sie nicht. Also zumindest nicht standardmäßig, nicht verpflichtend, nicht in Deutschland. Es gibt sehr wohl, das liegt sozusagen im Ermessen des Anästhesisten, der es macht. Es gibt dann immer mehr Narkoseärzte, die deswegen zur Narkose greifen. Das wäre auch eine Variante, beispielsweise festzulegen, ich bin nur bereit, die Spende in Anführungsstrichen zu leisten, wenn ich voll narkotisiert werde. Das ist nichts, was man zwischen Tür und Angel kurz mit zwei Sätzen abputzen könnte. Aber die Beschäftigung mit dem Thema ist jedem anzuraten. Mein ärztlicher Rat ist, wer Zweifel hat in diese Richtung, soll doch erstmal es sich leicht machen, im Zweizeiler festlegen, dass er eben nicht spendet und kann sich dann nach Maßgabe freier Zeit und Interesse vielleicht damit befassen, wie er es anders und genauer fassen möchte. Denn da gibt es sehr viele Wenns und Abers. Ja, Organspende ist nicht gleich Organspende. Beispielsweise würde ich jederzeit eine Niere spenden an einen Verwandten oder an mein Kind beispielsweise. Das ist für mich völlig unstrittig. Das ist eine Lebensspende, die man wirklich durchführen kann. Auch die hat Risiken, Probleme und Nebenwirkungen. Es ist kein leichtes Thema, aber wenn ein Massenmörder wie Karl Lauterbach etwas propagiert, ist es immer eine gute Idee, mal zu schauen, ob das nicht eine schlechte Idee ist. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen.
Absolut.
Ja, das bleibt ein unschönes Thema, was diese Woche ganz Europa bestimmt und mittlerweile auch die Welt. Denn es hat sich mal wieder einer eingeschaltet, der Chief Troll Officer, kann man eigentlich sagen, des Planeten mittlerweile. Elon Musk ist voll mit drin. Denn es ist einem Deutschen gelungen und der deutschen Regierung, das Thema der Ausländerkriminalität, nicht Ausländer, sondern das Thema der arabisch-muslimischen Invasorenkriminalität, denn um die geht es ja ganz konkret, zum Thema zu machen. Erst deutschlandweit und dann weltweit, weil ein deutscher Regisseur tatsächlich einen Film herausgebracht hat, der genau das zum Thema hat und der prompt in Deutschland quasi verboten wurde. Stimmt nicht ganz, denn verbieten kann man ja in Deutschland so direkt einen Film nicht, denn es gibt ja die freiwillige Selbstkontrolle, die nur leider nicht freiwillig ist, so ähnlich wie mit den Landesmedienanstalten und ihrer Staatsferne. Der Film ist natürlich Citizen Vigilante, ein amerikanischer und in den USA produzierter Film vom deutschen Produzent und Regisseur Uwe Boll. Übersetzt sich ungefähr mit, sondern Vigilant, also ein freischärler Bürger, der genau das tut, Selbstjustiz übt gegen arabisch-muslimische, nordafrikanische und afrikanische Gewalttäter, die in seinem Film unmotiviert eine Frau abstechen, Kinder oder Jugendliche im Park zusammenschlagen, Gruppenvergewaltigungen an Deutschen durchführen oder an Europäern durchführen und dieser Hauptdarsteller rächt sich blutig an denen. Die deutsche FSK-Stelle hat diesen Film mit kein Kennzeichen belegt. Kein Kennzeichen, KK lautet die Abkürzung, bedeutet, er kann dann nicht in Kinos gezeigt werden, er kann nicht in Videotheken, die gibt es hier eigentlich noch, also er kann nicht einfach verkauft werden auf DVD und Blu-ray und damit ist er faktisch vom Markt verschwunden, wenngleich der Film auch nicht verboten ist. Hast du ihn schon gesehen, Milena, oder zumindest ausschnittsweise?
Nee, aber es klingt so ein bisschen wie Ein Mann sieht rot. Das war der erste, den ich aus dieser Art von Film gesehen habe. Also ein Mann geht um die Welt und rächt sich. Charles Bronson war das damals. Also es gibt ja viele Filme dieser Art, nur halt jetzt nicht mit diesem Thema. Ne? Mhm. Also
Django gegen Unchained,
gegen wen sich diese Rache richtet. Nein, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ist er denn gut als Film?
Jein. Also ich habe ihn dann sehr schnell gesehen, am 19. kam er raus, ich habe mir den dann einen Tag später oder zwei, etwas umständlich, weil es war tatsächlich über die ganzen deutschen Plattformen nicht zu kriegen, aber wenn man eine amerikanische Zahlungsmethode hat, konnte man ihn bei YouTube als Amerikaner kaufen, das habe ich dann getan. Wenn ich zwei Tage gewartet hätte, dann könnte ich ihn jetzt gratis im Netz schauen, denn er ist momentan komplett gratis auf X verfügbar, kommen wir gleich zu. Habe ich mir angeguckt und gesagt, B-Movie, klassisches B-Movie-Ding, ja. Ist ja auch billig produziert, sagt der Produzent und Regisseur selber, Uwe Boll, der hat nämlich komplett selber finanziert, mit einem amerikanischen Schauspieler in der Hauptrolle, den ich ganz gut fand als Schauspieler. Der war gut gemacht. Ansonsten ruckeliges Drehbuch, ruckelige filmische Umsetzung, so cineastisch betrachtet eher grob, aber, und das ist das dicke Aber, was ihn rausreißt, deswegen ich ihn für unbedingt empfehlenswert halte, er thematisiert, er zeigt halt in voller Härte die Blutbad-Dinge, die diese arabisch-muslimischen Invasionen betreiben. Da wird eine Mutter mit einem Kind im Vorbeigehen von einem Migranten erstochen, weil sie ihm sticht ihr in den Hals und es kaum zu ertragen. Man sehen muss, wie diese Frau dann da verreckt vor den Augen ihres Kindes.
Aber das sehen wir doch auch in Realität.
Ja, wir
brauchen
sehen
wir das, dann so in diesen Film.
Weil dieser Film, die plötzlich.
Muss ich das direkt sehen, diese gesamte Brutalität?
Also Nein, du musst gar nichts. Nein, du musst gar nichts.
Ich weiß ja, was passiert.
Ja.
Und ich sehe ja auch die Taten. Ich spreche ja dann auch mit den Vätern dieser getöteten Menschen. Und
Du kannst das natürlich lassen. Aber was dann kommt, der Film setzt ja diesen Taten dann den Rachefeldzug dieses Vigilanten entgegen, der beispielsweise eine ganze Familie exekutiert von Arabern, die die Gruppenvergewaltigung ihres Sohnes rechtfertigen. Selbst die Tochter sitzt dann da, die Tochter hat dann auf Facebook.
Er bringt auch Leute um, die eigentlich nichts getan haben, außer es zu rechtfertigen.
Genau.
Aber sie haben nur ein Gedankenverbrechen begangen. Sie haben das, was wir im Internet immer tun.
Man muss schon sagen, sie haben das Opfer verhöhnt in diesem Film. Also der hat,
und deswegen haben sie die Todesstrafe verdient.
Das habe ich doch gar nicht gesagt. Nein, stopp. Ich gebe dir gerade einen Film wieder. Ich erkläre dir, was in dem Film passiert.
Ja, aber ich habe auch nicht dich gemeint, sondern den Film.
Ja.
Also der Film meint das. Ja? Der Film meint, dass diese Menschen dann auch die Todesstrafe verdient haben, die werden ja umgebracht.
Ja, aber der Film stellt diesen Vigilanten nicht etwa als einen Sympathieträger dar und auch nicht als einen Menschen, mit dem man, er ist ein kalter, offensichtlich psychopathisch entrückter. Das wird auch an ganz bizarren Szenen klar. Er geht dann in einen Puff und ist dort mit einer sehr schönen Prostituierten zugange und während sie dann da auf dem Bett liegt und er an ihr rummacht, guckt er plötzlich nach oben, beschwert sich dann über Mold, also über Pilz oder Schimmel an der Mauer und fängt an, ihr vorzutragen, wie man hier zu lüften habe. Man stellt sich raus, ihm gehört dieser Puff oder das Gebäude, in dem das ist, weil er ist nämlich ein großer Immobilienmagnat und hält ihr dann Vorträge über korrektes Lüften und die abstrus.
Hat er denn eigentlich ein persönliches Motiv, warum er das alles tut?
Kommt schwer raus, ist ein sehr unnahbarer, sehr kalter Typ, sehr distanziert. Sehr ein bisschen erinnert an Anders Breivik, also mich erinnert er daran, optisch, ne, dieser mit schwarzem Rollkragen er ist sicherlich kein Sympathieträger. Der Film verherrlicht nicht Gewalt. Nein, das sehe ich nicht so. Er verherrlicht auch nicht. Aber das Komische ist, als ich ihn mir angeschaut habe, es ist Genugtuung zu sehen, wie er die Polizisten niedermäht. Damit fängt er nämlich an. Zwar in falscher Chronologie. Der Film ist nicht chronologisch in seinem Ablauf. Er zeigt an einer frühen Stelle, wie ein Sondereinsatzkommando seine Wohnung da stürmt oder ein Haus. Und es läuft komplett in eine Falle und wird von ihm völlig aufgerieben. Das tut gut, das anzuschauen. Und denkt sich, ja, endlich trifft es die Richtigen. Auch diese Familie, der dann dabei einen Vortrag hält und ihr erklärt, dass sie mit ihrem abgöttischen, mit ihrer fürchterlichen Gewaltideologie des Islam nicht nach Europa gehören, dass die Schlechtesten importiert wurden. All das spricht aus, was man sehr wohl denkt. Und diese übersteigerte Gewaltreaktion, für mich war die in dem Film klar als solche erkennbar und klar eine Art Ventil dafür. Und ja, ich finde den Film gut in dieser Hinsicht. Er ist der Erste, der es so zeigt. Ich finde das wichtig. Und ich finde, er löst ja die Diskussion aus, die verboten werden sollte in Deutschland. Musk hat ja in Reaktion auf dieses faktische Verbot den Film, ich nehme an, mit Zustimmung von Uwe Boll, der lebt ja davon, jetzt für 48 Stunden, glaube ich, ist es nur auf X gratis offen für jeden gegeben. Und ich denke, ja, ihn sich anzugucken, lohnt. Ja, ich glaube schon.
Okay.
Und der ist auch durchaus unterhaltsam. Also das ist kurzweilig. Naja, ist brutal.
Es werden immer andere Waffen genommen. Yay!
Es ist wie mit Django Unchained. Da ist es die Rache eines schwarzen Sklaven an seinen weißen Herrschern. Das ist Das
findet Tarantino man. Ist natürlich genau. auch schon ein wirklich guter Regisseur, ja.
Und absolut. Absolut. Okay. Tarantino, die Tarantino-Filme haben eine andere Qualität als dieser Boll-Film, würde ich auch sagen. Ja. Aber ich finde den Film trotzdem interessant und wichtig. In der Tat.
Alles klar.
Ja. Dass das Thema dahinter mehr als drückend ist, hat die Woche auch gezeigt. Tichys Einblick berichtet beispielsweise über eine Studie des Berliner Senates ausgerechnet, der nach sich deutsche Schulen in islamische Hoheitsgebiete verwandelt. Nach dieser aktuellen Studie stellen 40% der Moslem-Neunklässler Scharia-Regeln über die Vorgaben der Schule. Jeder 10. Schüler spürt Druck, religiöse Vorschriften bei Essen, Kleidung oder Verhalten einzuhalten. Jeder 4. Lehrer sieht Islamismus als großes Problem. Sogar jeder 3. Pädagoge sagt, das über Antisemitismus. Satte 57% halten Gewalt für ein massives oder sehr massives Problem. Schon Drittklässler berichten, dass Gewalt sie am Lernen hindert. Tja.
Ja, und gleichzeitig startet das Familienministerium eine Kampagne mit dem Slogan Muslime, ein Teil von dir. Und diese Kampagne kostet auch viel Geld, 625.000 Euro Steuergeld, ja, und soll Vielfalt und Selbstverständlichkeit muslimischen Lebens sichtbar machen. Also ich bin nicht sicher, ob den Menschen in Deutschland muslimisches Leben zu wenig sichtbar ist. Ich meine, es ist ja total bekloppt. Ich meine, wenn wir schon bei Schulen sind. Da sind ja inzwischen Mädchen und Frauen Zielscheiben, ja. Tichy schreibt ja auch, unglaubliche 73% der Lehrer beobachten abwertende Kommentare über Mädchen und Frauen mindestens einmal pro Quartal, vor allem von Schülern mit Migrationshintergrund. Schon in der Grundschule dominieren Stereotype abwertende Bemerkungen über Frauen. Hallo, in der Grundschule, da haben wir noch Späßchen gehabt, da sind wir über diese Gummis gesprungen und solche Sachen, ja. Das ist verrückt. Also das muslimische Leben ist sehr, sehr sichtbar. Im Übrigen macht am 1. Juli in der Universitätsstadt Münster eine neue islamisch-theologische Fakultät auf. Münster ist damit die erste Stadt in Europa mit einer eigenständigen islamischen Fakultät. Ja, und der Direktor, der Universitätspräsident, ist sehr stolz. Er sagt, das ist ein Meilenstein für die islamische Theologie. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Leiter dieser Fakultät schon eher ein liberaler Moslem ist. Ja, der auch im Grunde gegen diesen strengen Islamismus auch kämpft, auch mit anderen Aktivisten. Also es ist jetzt keine Hardcore-Islamistenschule, nur was daraus wird aus so einer Schule, wenn sie erstmal da ist, ja, weiß natürlich auch keiner. Und wer weiß, vielleicht kommen jetzt wie die Pilze aus der Erde, alle Universitätsstädte wollen jetzt auch eine islamische Fakultät haben. Also ja, es passt irgendwie alles zusammen.
Es passt perfekt zusammen.
Die Unterwürfigkeit, ja.
Es zeigt, dass die Umvolkung gewollt ist. Dabei bleibe ich. Das Regime will genau das. In Dänemark, du hast es schon angesprochen, geht es jetzt in eine andere Richtung. Tichys Einblick schreibt, der Gebetsruf des Muezzins hat in Dänemark keinen Platz. Das sagt der sozialdemokratische zuständige Minister. Man solle nicht im Zweifel sein, ob man in einem Vorort von Islamabad gelandet sei, wenn man durch Dänemark geht. Mit dieser Ankündigung setzt die sozialdemokratische Regierung unter Mette Frederiksen ihre klare Linie in der Integrations- und Einwanderungspolitik fort. Dänemarks sozialdemokratische Einwanderungsminister Morten Botskov will den islamischen Gebetsruf nicht mehr hören lassen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade schon angesprochen hast. Ja, nicht Integration, sondern Remigration. Wir brauchen Minister für Remigration und nicht für Integration.
Ich muss auch sagen, also ich höre, ich war häufig in Marrakesch, ja, was sehr schöne Stadt, ja, und dort höre ich den Ruf des Muezzins gerne. Aber ich möchte ihn hier auch nicht hören. Einfach, ne, es ist halt nicht Marrakesch hier. Genauso wie die Leute in Marrakesch jetzt nicht jeden Tag eine Predigt von einem christlichen Priester haben wollen. Ja, und zwar laut über die ganze Stadt verteilt. Das ist ja auch verständlich. Warum sollte man das auch?
Tja. Warum man das nicht wollte, gibt es leider auch wieder reichlich an praktischen Beispielen zu erkennen. Die Junge Freiheit schreibt, die Ermordung eines 17-Jährigen hat in Frankreich jetzt für Entsetzen gesorgt. 5 Täter, 3 Minderjährige und 2 Erwachsene sollen den Jugendlichen namens Louis am vergangenen Freitag überfallen, ihn brutal zusammengeschlagen und die Szene gefilmt haben, wie Le Figaro berichtet. Das Opfer blieb am Tatort liegen, wurde am nächsten Tag von Bauarbeitern gefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Tage später verstarb. Szenen des grausamen Videos kursieren in sozialen Netzwerken. Darauf ist zu sehen, wie Louis regungslos am Boden liegt und von seinen Peinigern abwechselnd getreten und geschlagen wird, offenbar mehrmals gezielt auf den Kopf. Über die Identität der Täter wurde von den Behörden bislang nichts bekannt gegeben. Mehrere Nutzer veröffentlichen auf X aber Fotos und Videos von Jugendlichen, welche teilweise exakt die gleiche Kleidung tragen wie die Angreifer auf dem Tatvideo. Mehrere der veröffentlichten Bilder zeigen dabei migrantische Jugendliche. Die Vorsitzende der identitären Frauenorganisation Kollektiv Nemesis, Alice Cordier, schrieb, die Täter hätten direkt nach der Tat Videos von sich in der Tatkleidung auf TikTok veröffentlicht.
Ja.
So ist es. In Deutschland geht es ähnlich zu. Ein 25-Jähriger wurde bei einer Massenschlägerei in Deutschland erstochen. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest. Dieser tödliche Messerangriff im thüringischen Bad Langensalza habe zwischen 19- und 26-jährigen Tätern stattgefunden. Wir haben Dolmetscher hinzugezogen, um den Sachverhalt zu klären, sagte der Sprecher der Polizei. Offizielle Angaben zur Herkunft, der Nationalität der Opfer und Angreifer machte die Polizei aber nicht.
Ja, aber
erst stritten
das
bis zu 10 Menschen miteinander, anschließend ging der Kampf auf der Straße weiter. Ja?
Aber das ist interessant, verstehst du? Dieser Sprecher der Polizei weiß genau, dass er nicht sagen darf, woher die Täter kommen, und sagt deswegen, das habe ich nämlich vorher noch nie irgendwo gehört oder gelesen, wir haben Dolmetscher gebraucht, weil die kein Deutsch konnten. Also man könnte auch auf den Gedanken kommen, da hat jemand sich ganz clever einen Schlupfweg gebaut, Schlupfwinkel, oder wie heißt das? Wie heißt das? Ausweg.
Schlupfloch. Also Schlupfloch. Es gibt Schlupflieder, genau. Es gibt Schlupflöcher.
Ja. Ach ja, ist schon gut.
Es gibt Schlupfwespen, die sind auch nicht unschön. Nicht unwichtig. Ja. Wir können hinein schlüpfen, nicht schlupfen. Ja. Aber man muss irgendwie den Humor bewahren bei solchen Dingen, denn es geht immer so weiter. Die Welt berichtet weiter. Nach Ausschreitungen in Göttingen, bei denen noch ein Polizist angeschossen wurde, hat die Polizei inzwischen 49 Verdächtige ermittelt. Ihnen wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen, wie die Beamten mitteilten. Vor rund anderthalb Wochen war es am Rande der Göttinger Innenstadt einmal mehr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Großfamilien gekommen. Die Polizei spricht von Clankriminellen. Dabei soll ein 16-Jähriger mit einer Pistole geschossen und so einen 26 Jahre alten Polizisten lebensbedrohlich verletzt haben.
Die Tat
markiert einen vorläufigen Höhepunkt der Fehde zwischen den zwei polizeibekannten Großfamilien.
Und Wahnsinn, oder?
Fordert tatsächlich die Göttinger Polizeipräsidentin angesichts solcher Gewalteskalation, dass mit allen rechtsstaatlichen Mitteln inklusive Abschiebungen vorgegangen werden müsste. Das ist ja für Polizeiverhältnisse schon geradezu eine rechtsradikale Äußerung.
Ja, also das machen die auch nur, wenn's gar nicht mehr anders geht. Also wenn es wirklich, aber es ist verrückt, dass ein Land zulässt, dass sich auf seinen Straßen irgendwelche Großfamilien prügeln, verletzen, umbringen und dann auch noch auf Polizisten schießen. Ja, es ist natürlich, abschieben sofort, warum nicht? Das hat ja, Meloni hat es gemacht mit so einem pakistanischen Religionsführer, der für die Ehe mit 9-Jährigen eingetreten ist. Der war 6 Jahre schon in Italien. Ja, die hat ihn einfach abgeschoben. So einfach genommen und abgeschoben. Zurückgebracht. Tja. Wiedersehen, Pakistan ruft.
Ja. Wird wahrscheinlich eher nicht passieren, denn Martin Sellner, der Gründer und Strategiedirektor des Instituts für Remigration, der ja auch ist, der österreichische Autor.
Gründer und Strategiedirektor.
Naja, ein Geschäftsführer ist jemand anders. Also er teilte sich, das ist keine One-Man-Show, sondern das ist tatsächlich ein Projekt mit mehreren. Und Sellner ist mit seinem Institut für Remigration ja einer der Aktivisten für eine europäische Remigrationspolitik. Er berichtet von einem Fall, der auch durchs Netz ging. Das Video ist auf X zu sehen überall. Ein afrikanischer Migrant begann auf diesem Video und laut Berichten der Zeugen in einem Freibad in Italien vor Kindern öffentlich zu masturbieren. Er wurde daraufhin von Italienern zur Rede gestellt und startete dann eine Schlägerei gegen diese Leute, die ihn zur Rede stellt. Die verlor er allerdings und wurde von Italienern zusammengeschlagen. Plötzlich warf sich dann eine weiße Frau schützend vor den Täter, um diesen Angriff zu stoppen. Sellner schreibt, ein Sinnbild unserer Gesellschaft, suizidale Empathie.
Tja. Es ist auch ein Sinnbild dafür, dass wir spätestens seit Corona sehen, dass so viele Menschen einfach die Logik verloren haben. Schuss im Kopf. Also auch es wird auch alles so hingenommen, was so Orwellsche Sprachsachen sind. Ja? Also wenn die EU sagt, sie möchte jetzt mit Milliarden unabhängige Medien
vertrauenswürdige. Public Value.
Ja, vertrauenswürdige und unabhängige und so, dann ist das verrückt, ja, dann ist das Und das sehen viele Leute nicht mehr. Also die Logik ist dahin. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, bei dieser weißen Frau, hast du das Video gesehen?
Ja.
Wenn die Italiener den jetzt, sagen wir mal, auch zu Tode geschlagen hätten, dann ist es okay.
Nein, gut,
weil dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, dazwischen zu gehen und sagen, stopp.
Nein, sie hat aber nicht sichtbar keine Lynchjustiz irgendwie verhindert oder sowas. Okay. Nein, das nicht. Nein. Mhm. Nein, es ist der vollkommene Normalfall mittlerweile, muss man wirklich sagen. Ich war ja kürzlich auf Zypern mal wieder, und da gab es ähnliche Fälle. Und die wurden interessant bearbeitet von den Zyprioten. Denn da kam es dazu, dass Migranten am Strand auch zypriotische Frauen belästigten, in zwei Fällen. Das war wohl auch eine begonnene Vergewaltigung. Und am nächsten Tag, ist einige Wochen her, zogen tatsächlich zypriotische Jugendliche und junge Männer mit Autos über die Insel, sammelten all diese Täter und ihre Clans ein, gaben sie bei einer Polizeistation ab und erklärten, wenn die Polizei sie nicht entsorge, würden sie das übernehmen. Am nächsten Tag waren die weg. Und seitdem ist Frieden in Südzypern.
Okay.
Ja.
Okay.
So ist es, wenn ein paar Herren.
Hat die Bild gar nicht drüber geschrieben.
Ja, hat die Bild nicht drüber geschrieben. Hört man da unten aber sehr viel und man kriegt ausführliche Schilderungen.
Okay.
Ja, also so ein bisschen Rückgrat und vielleicht noch das eine oder andere Y-Chromosom könnten helfen im Umgang mit diesen Invasoren. Aber das ist verloren, wie es scheint. Und ich sag's ja schon so lange, unsere Freiheit ist ebenso verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 248 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt euch euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.